und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter platform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Hallo bei der Plattform, mein Name ist Carmen Santiago und heute wird's jazzig. Wir haben nämlich zwei Jazzmusiker zu Gast, nennen sich zusammen Chavo 2. In Person ist es zum einen Charlie Spranger und zum anderen Wolfgang Prischer. Hallo.
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 So, ihr zwei macht zusammen Jazz, aber bevor ihr zusammen Jazz gemacht habt, musstet ihr euch ja erstmal treffen. Woher kennen Sie sich denn?
Ja, das ist eine lange Zeit jetzt. Ich habe irgendwann mal in einer Tanzmusikband gespielt, vor gefühlten 70 Jahren, aber es waren bloß 35, gell?
Oder 75 oder 76.
75 oder 76.
Und zwar war das in Laubheim im Rabensaal.
In Laubheim im Rabensaal, genau.
Und die Band hieß Edelweiß.
Ja, ja. Das muss man sich vorstellen. Ja.
Hinter der Bühne, da war so eine schöne Bar.
Jazzmusiker.
Und da stand ich drin, weil damals meine Ex-Frau da bedient hat. Und plötzlich kam eben der Wolfgang rein. Und ich hatte ihn vorher gehört mit einem wunderschönen Titel von Procol Harum.
Und da White Shade of Pale war das.
Genau. Und da habe ich gesagt, Wolfgang, du wärst was für unsere Band. Dann hat er mir aber nur ganz mitleidlich angeschaut. Weil er hatte da sehr viel zu tun gehabt. Mit Edelweiß war er ganz gut bedient. Und wie gesagt, das war der erste Kontakt, denn, wir uns kennengelernt haben.
Das war übrigens eine Band, was bei mir wirklich darum ging, dass ich da Geld verdienen konnte. Das war so richtige, wir haben jedes Wochenende 3-4 Mal gespielt, bis runter in die Schweiz. Und das waren nur Zeiten, wo man noch richtig Geld verdienen konnte,
okay,
als Hobbymusiker. Und deswegen bin ich dann allerdings ein paar Jahre später wieder raus, weil ich habe es dann musikalisch einfach nicht mehr verkraftet.
Es war Tanzmusik.
Das war so mit Obergreiner und Egerländer. Und das ist eine schöne Musik. Also es ist nicht so, dass, ich kann jetzt nicht sagen, um Gottes Willen, ich darf da nicht über die Musik jetzt herziehen, die ich selber gemacht habe, aber es ist halt eine Musik, die mir nicht liegt.
Ja, man entwickelt sich ja auch mit der Zeit.
Genau, ja.
Ja, ein paar Jahre später haben wir dich abgeworben, denn zu Sandy's Five damals, da kam plötzlich dein Kollege, der Saxophonist, und hat erzählt, er wird gern zu uns kommen, aber die Bedingung ist eben, dass er dich mitbringt. Ja. Und du hast mir dann eine ganz andere Geschichte erzählt, aber nur nebenbei.
Ja. Zu mir hat er nämlich damals gesagt, der Saxophonist, du sollst unbedingt zu den Sandys kommen, aber die nehmen die bloß, wenn ich mitgang. Also genau umgekehrt. War eine nette Geschichte.
Und dann haben Sie zusammen in einer Band gespielt.
Ja, dann haben wir viele, viele Jahre da auch noch Tanzmusik gemacht. Und irgendwann haben wir dann unseren Stil umgestellt, musikalisch etwas anspruchsvoller dann war. Und dann kam, wie gesagt, zur späteren Zeit dann der Joe Mikovic in die Band. Und da haben wir dann über 7 Jahre waren wir dann Hausband auf der Sonnenalb im Allgäu und haben da dann jedes Wochenende das ganze Jahr als Hausband gespielt und dann große Bälle gespielt. Der Herr Kohl war bei uns sogar mal im Fasching.
Wie der Herr Kohl?
Der Helmut Kohl! Ja, die Sonnenalb
ist ja sehr. Spitzensportler natürlich auch.
Da haben wir so einen Spitzensportlerball gespielt, wo der Harry Valerian damals der Moderator war und Toni Seiler war da, die ganze alte Sportler, Weltmeister, Olympiasieger und was weiß ich was. Ja, das war eine schöne Zeit und die möchte man nicht vergessen, gell?
Nee, und in der Zeit haben wir natürlich von Joe Mikovic einiges an Jazzharmonik gelernt, so ganz nebenbei. Der hat gesagt, da müssen wir ein bisschen was tun in der Musik. Das hat er so mit ganz trockenem Lachen gesagt eigentlich. Und dann haben wir da angefangen, mal richtig Jazzharmonien zu lernen von ihm. Das war zwar ein bisschen schwierig, weil er das sehr unverständlich erklärt hat eigentlich immer. Da musst du das, diese und so ähnlich mit seinem serbischen Dialekt. Aber irgendwann haben wir dann halt doch ein bisschen was begriffen davon und dann waren wir natürlich stark von Jazz
Angetan.
Ja, also man muss dazu sagen, also Sie, Charlie, sage ich mal, sind sehr, sehr groß in Theorie, sehr viel Ahnung davon. Und Sie, Wolfgang, Sie sind eher der Macher, also der auf Gehör.
Ja, ich bin auf mein Gehör angewiesen, weil ich von der Theorie bisher wenig verstanden habe und nach wie vor nicht verstehe. Ich habe nie Note gelernt zum Beispiel. Ich kann so gut wie nicht nach Noten spielen. Und das Einzige, was ich kann, ist nach Akkorden spielen. Und wenn ich nach Note spielen muss, dann muss ich mich daheim hinsetzen und eine Note nach der anderen üben, weil ich es einfach nie gelernt habe. Es war alles autodidaktisch, seit ich Musik mache.
Und bei Ihnen, Charlie, ist eigentlich andersrum.
Bei mir war es so, wir waren eine Familie, da wo der Vater studierender Musiker war. Und man hat jeden Mal ins Klavier gesetzt, mich glaube mit 4 Jahren oder so. Und dann hat mir mein Bruder was vorgespielt und ich habe es halt nachgespielt. Das war gar nicht so schwierig. Und dann haben wir halt irgendwann einmal von Mozart ein Menuett spielen können und von Bach ein Präludium. Und dann war irgendwann einmal in der Schule die Frage, nachdem Mozartfeier entstand, 200-Jahr-Feier 1956, dass halt eben ich da ein bisschen mitwirken soll, weil man die Schullehrerin gut kannte. Und dann ging ich da in den Kinosaal und habe dann die 2 Stücke vorgetragen. Zuerst den Mozart natürlich und dann Bach noch hinterher, weil ich gedacht habe, das ist viel zu kurz, was ich da jetzt gespielt habe. Und da war natürlich tosender Beifall, ich wusste gar nicht warum. Man hat mich da hochgehoben und ich habe bloß meine Hände vors Gesicht getan, weil mir das irgendwo peinlich war. Also das waren mal die Anfänge und danach hat man mich dann in den Unterricht geschickt mit meinem Bruder zusammen. Nach Neuem zur ganz liebenswürdigen älteren Dame, die allerdings an einer Stelle 2-mal falsch gespielt hat, mit Ohrfeigen gehandelt hat. Dann ging das ein paar Jahre so schlecht und recht, weil es hat ja echt keinen großen Spaß gemacht unter solchen Bedingungen. Dann kam das Klavier weg, weil meine Tante da ein Auto gekauft hat von dem Geld.
Klavier verkauft, Auto her.
Genau, das war der erste VW Käfer, wo meine Tante dann angeschafft hat. Dann war das Klavier natürlich weg und ich habe geheult. Und dann ein paar Jahre später, dann bekam er vom Onkel Blüthner Klavier damals. Und dann ging das dann natürlich weiter. Und dann kam der zweite Lehrer, das war Diplom-Musikwissenschaftler, der Herr Werner Wichmann aus Leipzig. Seine Frau war auch im Ulmer Theater erste Geigerin. Und dann hat es richtig Spaß gemacht. Bei dem haben wir dann natürlich auch Theorie und Musikgeschichte und Technik gelernt. Das war dann schon viel besser, denn, wie das, was man früher gemacht hat. Und auch viel hochwertiger. Und hat richtig Spaß gemacht.
Das waren ja schon so elitäre Kreise damals, oder? Mit diesen ganzen Musikwissenschaftlern, Musikstudierte.
Ja, ja. Mein Vater, der hat früher ja auch Orgelbau gelernt gehabt und hat durch das auch immer die Ulmer Münsterorgeln betreut und auch noch andere außenrum und da war er ja auch oft dabei und da hat dann auch der Wichmann oft Orgel gespielt, wenn er irgendwo Orgel eingeweiht hat. Er hat auch zu Hause Hausorgel gebaut gehabt, wo er ganze Wohnzimmerseite also in Anspruch genommen hat und hat diese Orgel in dem Zimmer gebaut, wo ich geschlafen habe. Das war also eine sehr anstrengende Geschichte.
Da braucht es auf jeden Fall keinen Wecker.
Nein, das ging dann oft bis in die Nacht rein, oje, dass er da gewerkelt hat, auch sonntags. Es hat ihn nicht frequentiert. Ja.
Solche Storys kann ich natürlich nicht erzählen wie Charlie, weil das war wirklich natürlich, hat er von Grund auf hat er da lernen können. Mein Großvater, der hat Zither gespielt, mein Vater hat Mundharmonika gespielt mit 4 Löchlein drin bei der damaligen Wehrmacht. Das war alles, was bei uns musikalisch an Vorbildung da war. Aber an etwas erinnere ich mich gern und das war in der Volksschule, in der Weststadtschule Neu-Ulm drüben. Ich war in der 4. Klasse. Und man hat damals Der Mond ist aufgegangen in der Schule
gelernt. Die goldenen Sternlein prangen, genau, am Himmel hell und klar.
Genau. Und da habe ich, ohne dass ich das, mir war das gar nicht so recht bewusst, mir hat es bloß gefallen, ich habe einfach eine zweite Stimme dazu gesungen. Und dann hat die Lehrerin gesagt, wo hast denn du die Stimme her? Was? Dann sage ich, das hat mir halt gefallen, darum habe ich das so gesungen. Das war, und das war damals ein unglaubliches Fest, wie die Lehrerin dann meiner Mutter gesagt hat, was haben Sie da für ein Kind, das gibt's ja gar nicht. Die war sowas von begeistert, dass ich eine zweite Stimme gesungen habe, ohne dass mir das irgendjemand vorgesungen hat. Und das hat damals war, das war so der erste Schritt, wo man dann gemerkt hat, ja, ich habe relativ gute Musikalität, die mich dann irgendwann so weit gebracht hat, dass der Joe Mikovic, den Charlie schon angesprochen hat, irgendwann so mal gesagt hat, Wolfgang, du wärst wirklich ein guter Musiker geworden, wenn du nicht so ein faules Schwein wärst. Ja.
Ja. Also Charlie, bei Ihnen, da kam es halt eher so aus dem Klassischen, aus der klassischen ja, Musik alles. Und irgendwann war diese Entwicklung da,
Tanzmusik. Ich habe schon angefangen als Kind, weil mein Bruder immer AFN gehört hat, mit meinem selber gebastelten Radio, so neben dem Bett, so ganz heimlich. Mein Vater durfte das nicht hören. Der hat auch Terror gemacht. Auch im Radio durfte man keine moderne Musik hören. Und natürlich schon gleich gar kein Jazz. Wenn er reinkommen ist und da ist moderne Musik gelaufen, dann hat er halt immer auf den Knopf raufgehauen und hat gesagt, so ein Scheiß. Und dann war das Ding aus. Aber irgendwann einmal hat mich das halt dann so stark interessiert, dass ich halt immer mehr drin eingekauft habe. Bin dann auf verschiedene Veranstaltungen gegangen, dann, wo Jazz gespielt wurde. Und irgendwann haben wir dann halt probiert, nach Vorlagen von meinem Bruder jetzt, das war immer so mein Vorbild früher, mal selber ein bisschen Jazz-Akkorde zu probieren. Aber wie gesagt, der richtige Anfang mit Jazz begann eigentlich mit dem Joe Mikovic dann. Und dann ging ich dann auch...
Wie alt waren Sie da?
Da war ich dann schon bereits 45 okay. Eigentlich. Und wie gesagt, ich ging dann später dann auch noch selber in Jazzunterricht dann und habe mich dann theoretisch noch ein bisschen weitergebildet in diesem Bereich. Und dann improvisationstechnisch, wo ich auch heute noch ein bisschen damit zu kämpfen habe. Aber ich versuche es immer wieder mal.
Und bei Ihnen, Wolfgang, da war es eigentlich schon immer so Jazz?
Nein, auch nicht. Bei mir war es auch so. Ich habe früher sehr gern auch Klassik gehört. Bei uns zu Hause gab es lauter große Scheiben, Klassikscheiben. Ich bin das erste Mal mit Jazz eigentlich in Berührung gekommen. Da war ich dann, ich glaube, ich war 23 oder 24. Und da war ich damals, hat mich mal der Peter Gruber, der hat mich damals zu der Gruppe Soundscape geholt. Das war eine Rock-Jazz-Gruppe. Und wir waren 9 oder 10 Mann, so genau weiß ich es gar nicht. Und da bin ich das erste Mal dann mit dem Jazz konfrontiert worden. Und das hat mir unglaublich Spaß gemacht, die Bläsersätze zu spüren. Und dann durfte ich dort das erste Mal Soli-Improvisationen spielen auf der Gitarre. Und da bin ich eigentlich dazugekommen. Und später war es dann einfach so, habe Familie mit 2 Kindern, meinen Beruf gehabt und musste natürlich Geld verdienen. Und dann habe ich gesagt gehabt, okay, jetzt gucke ich mal, da bin ich durch 2, 3 Bands bin ich gekommen, wo es dann wirklich darum ging, gut, es hat Spaß gemacht, aber es hat auch Geld eingebracht und das war mir eigentlich schon recht. Und wir hätten eigentlich schon gern mit dem Geldverdienen weitergemacht, aber es ist was uns belastet, was uns, ich glaube, das belastet alle Musiker, das ist, dass tatsächlich die Zeit, in der man auftreten konnte als Quartett, als Quintett oder wie auch immer, die ganze Schubert-Tanzlokale, die es da gegeben hat, die sind ja mittlerweile alle geschlossen oder sie sind umgebaut worden und da drin arbeitet Disc-Jockeys.
Da sprechen wir gleich drüber. Okay. Da brauchen wir ein bisschen länger, glaube
okay.
ich.
Okay, also gut, machen
oder?
Wir.
Ja, machen wir. Ich würde okay. sagen, wir hören erstmal das erste Stück an, das wäre Lady Be Good.
Ja, okay.
Ja, und das ist jetzt von der Ciao Tu CD. Also Sie spielen da das selber und wie sind Sie jetzt auf das Stück Lady Be Good gekommen?
Das ist ein Titel von George Gershwin und ist eine richtig schöne, ja, eigentlich eine Ragtime-Nummer, gell?
Ja, Rock'n'Roll-Nummer ist das.
Ja, Rock'n'Roll-Nummer.
Eine schnelle
gibt's Nummer.
Gibt es aber auch in verschiedenen Fassungen.
Ja, ja. Wir haben uns einfach rausgesucht, so, wir haben mal reingehört, ins Internet reingehört, haben geschaut, was ist interessant. Und da ist jetzt zum Beispiel das Lady Be Good, das ist jetzt gerade mal eine, das ist eigentlich unsere deftigste Nummer.
Okay, wenn man so will. Dann das hören wir mal rein, würde ja, ich sagen. Okay ja. Und sind dann gleich zurück bei der Plattform auf Free FM. Und so schnell kann es gehen. Zurück bei der Plattform auf der 102,6. Zu Gast sind Ciao Tu Da müssen wir eigentlich auch noch drüber reden, woher der Name kommt, dürfen wir nicht vergessen. Ja. Und das war jetzt von Ihnen gespielt Lady Be Good.
Jawohl.
Im Original von George
Gershwin. Die Komposition ist von George Gershwin, ja.
Und das war jetzt quasi die Interpretation von Ihnen beiden.
Genau, das war Piano mit Bass und programmiertem Schlagzeug.
Genau, ja. Sie programmieren nämlich auch noch selber,
ja.
Aber nur die Grund...
Wir programmieren, also wir spielen ja, wir spielen in zwei Besetzungen eigentlich, mit Klavier und Bass oder Klavier und Gitarre. Wenn wir mit Klavier und Bass spielen, sind die meisten Titel mit einem Schlagzeug, mit einem programmierten Schlagzeug unterlegt, das aber direkt Schlag für Schlag am PC programmiert wird. Also das ist nicht etwas, was mit eingebaut ist im Keyboard, sondern das ist tatsächlich Schlag für Schlag programmiert. Und wenn ich Gitarre spiele, dann programmiere ich den Bass noch mit dazu, damit es einfach voller tut. Das wird man nachher hören, wenn man vielleicht das Santana-Medley kurz anspielt.
Okay, wir sind gerade aus dem Break gegangen damit, dass es schwierig ist oder schwierig war, in einer bestimmten Zeit da Auftritte zu bekommen als Band.
Ja, man hat, es ging also bis 80, 85, 90 und dann ging es langsam los, dass tatsächlich dann die elektronische Musik Einzug gehalten hat. Und heute ist ja wirklich so, man darf es kaum sagen, aber es gibt ja kaum noch eine Musik, die man im Radio hört, vor allem bei der Schlagermusik natürlich, die tatsächlich gespielt ist. Das ist ja, das ist fast alles programmiert und elektronisch einfach eingespielt und fertig. Da braucht man keine großen Musiker mehr dazu. Und das hat im Laufe der Zeit dazu geführt, dass den Bands, die in Hallen, in Sälen gespielt haben, die jetzt nicht die ganz großen waren, dass sie immer weniger Jobs bekommen haben, weil das sich dann umgestellt hat auf die Disc-Jockeys. Und das hat jetzt, und schade ist jetzt an der ganzen Geschichte, nicht das, dass die Disc-Jockeys auch ihr Geld verdienen sollen, schade ist, dass die Musiker heute mehr Elektronik beherrschen müssen als ihr Instrument. Und das hat einmal John Mikovic zum Beispiel gesagt. Er hat gesagt, es ist traurig, wenn man den Mann am Klavier gehört hat. Der war für uns Gott am Klavier. Und wenn man den gehört hat am Klavier, dann hat man sagen müssen, wie kann jemand bloß so spielen? Und man, am Saxophon auch. Und dann hat er gesagt, und dann muss er trotzdem sagen, er kriegt praktisch keine Jobs mehr, weil er einfach von Disc-Jockeys oder von der elektronischen Musik total überholt wird. Und er versteht nichts von Computer, nichts von Keyboards. Und deswegen, das ist einfach traurig.
Charlie, du hast dich auch ein bisschen schwer getan, als so die Elektronik Einzug gehalten hat in die Musik.
Ja, es war so, ich bin eigentlich da damit aufgewachsen, mehr oder weniger. Es ging los mit dem geliehenen Akkordeon. Dann haben wir die erste Orgel damals gekauft. Ganz einfaches Ding mit zwei Knöpfen und drei Kippschalter. Und das war natürlich vom Sound her überhaupt nicht das, was man heute gewohnt ist. Und dann hat sich das halt gesteigert. Irgendwann habe ich dann mal den ersten programmierbaren Synthesizer gekauft in Ulm. Die war der erste, wo den gehabt hat, den Poly 6 von Korg damals. Und der hatte schon 20 Programmspeicherplätze und die haben wir dann noch erweitert auf 128. Da war das schon was ganz Besonderes. Und dann hat man ein Instrument nach dem anderen dazu gekauft. Man hatte damals noch nicht die Möglichkeit gehabt, aus einem Instrument sehr viele Sounds rauszubekommen, weil das einfach zu speziell war. Da haben wir immer ein ganz bestimmtes Instrument gekauft, damit man speziell mal einen Streichersound gehabt oder einen Klaviersound. Und das andere war also noch nicht erreichbar. Außer beim Mellotron, wenn man da dran denkt, das war ja ein Gerät für 100.000 Mark damals, das konnte man sich überhaupt nicht leisten. Oder Hammond-Orgel, eine echte, hat ja auch ein Wahnsinnsgeld gekostet, war auch eigentlich nicht erreichbar damals. Und irgendwann mal waren dann die Keyboards, die ich gekauft habe, dann so gut, dass man das dann auch alles rausholen konnte. Dazu hat aber auch dazu gehört, dass man auch mal programmieren lernen haben müssen, also mit Hüllkurven umzugehen und sowas. Und so bin ich eigentlich reingewachsen in diese Materie, mehr oder weniger. Ich kenne eigentlich schon Programmieren und Synthesizer einigermaßen, so wie man sich das wünscht. Wobei es da auch immer noch viele Defizite gibt, da lernt man nie aus in manche Sektionen. Also soweit mal zu diesem Bereich.
Du hast mir erzählt, Wolfgang, dass der Charlie aber nicht immer so happy war mit den ganzen Sachen.
Ja, das ist genau das, was ich angesprochen habe. Er hat natürlich, er ist einer, der sich unglaublich einzuarbeiten versucht in das, was sein Instrument hergibt. Und dazu gehört heute natürlich schon, er hat heute auch sein Keyboard, wo dann unglaublich viel, er hat mehrere Keyboards, wo unglaublich viele Sounds rausholbar sind und da sitzt er stundenlang dran und macht und tut. Und wenn wir zu zweit, das machen wir auch noch zwischendrin, wenn jemand sich das wünscht, können wir auch einen ganzen Abend mit Tanzmusik noch füllen, weil wir ja da deswegen nicht alles verlernt haben, dann muss er an seinem Keyboard natürlich das Schlagzeug mitprogrammiert haben. Da wird es aber nicht programmiert, im Gegensatz zu dem, was ich vorhin gesagt habe beim Jazz, sondern da sind die Drumsequenzen, die sind dann im Keyboard drin und man sucht sich raus, was nehmen wir da für eine Sequenz und die spielt dann durch und fertig. Man kann Pause machen und nochmal anfangen und das geht alles. Aber, und das ist natürlich etwas, was ein Keyboarder, was ein Pianist schon belastet, dass er weiß, dass er unglaublich viel Zeit investieren muss, die er sonst zum Üben und zum Spielen verwenden könnte. Und bei mir ist ähnlich, bloß dass ich jetzt immer ganz anderes Segment unterwegs bin. Ich habe ein Fußpad mit der Gitarre und da hole ich auch verschiedene Sounds raus, aber nicht so, da muss ich nicht so viel machen wie jetzt Charlie mit seinen Keyboards. Und ansonsten brauche ich wahnsinnig viel Zeit dazu, um zum Beispiel so ein Schlagzeug zu unterlegen, um zu schauen, welches Schlagzeug passt jetzt da am besten dazu. Wir werden da nachher vielleicht noch ein paar Beispiele hören, wenn möglich. Und dann den Bass dazu programmieren, weil wir können einfach zu zweit, wir können jetzt schon spielen zusammen, aber wir wissen genau, dass wenn es nur Bass und Klavier ist und es ist nicht wirklich was ganz Exquisites, dann haben wir so keine Chance, beim Publikum groß anzukommen. Und in dem Moment, wo dann die Drums dazukommen und der Bass dazukommt, Gitarre dazukommt, vielleicht hört man das nachher, Still Got the Blues wäre so ein Beispiel, wo man das hören kann, vielleicht können wir das auflegen nachher. Da hört man das zum Beispiel recht gut, was mit Drums und Bass eingestellt werden kann. Und das kostet uns Musiker halt heute unglaublich viel Zeit und andererseits geht es ohne das nicht mehr.
Dann hören wir da mal rein in Still Got the Blues, würde ich sagen. Jetzt gerade sofort. Still Got the Blues im Original von Gary Moore. Diesmal Wolfgang, deine Stimme drauf ist echt unglaublich. Zusammen heißt ihr Chavo Tu. Was hat es denn damit auf sich,
Chavo Tu? Das ist eigentlich ganz einfach. Wir haben uns lange überlegt, was machen wir. Das sollte ein Name sein, der nach was Vernünftigem klingt. Man sucht und überlegt und wir haben nichts gehabt, was spontan uns eingefallen wäre. Und dann haben wir gesagt, was so schlecht klingt es doch gar nicht, wenn wir einfach unsere Vornamen zusammenhängen und machen daraus ein Kürzel, nämlich Chavo für Charlie und Wolfgang. Und Tu dazu und fertig war's. Und ich denke, da kann man was damit anfangen. Die, die uns kennen, wissen sofort, aha, das ist Charlie und Wolfgang. Die, die uns nicht kennen, die lernen uns auf die Art und Weise kennen.
Wenn man dich jetzt so sprechen hört, kann man nicht glauben, dass du auch wirklich jetzt diesen Gesang. Das klingt so
packend. Da ist ein klein bisschen Hall dahinter gelegt natürlich. Macht er da. Es gibt vielleicht noch ein anderes Beispiel, wo eben größer Hall dahinter ist, wo wir dann eine reine Jazz-Nummer haben, zum Beispiel bei Georgia on My Mind. Mhm. Die macht man, die ist, glaube ich, ohne Drums sogar. Die ist nur, die ist nur Gesang. Das ist vielleicht nachher eine typische Nummer, die da reinpasst. Und da ist dann ohne alles. Und das klingt gut. Wir haben eine ganz einfache Anlage. Ich glaube, dass es kaum jemand gibt, der eine kleinere Anlage hat wie wir.
Natürlich auch größere auch, so ist es nicht.
Ja. Aber zu mir hat mal jemand gesagt, die Anlage, die täte nicht einmal im Klo aufstellen.
Was?
Aber das ist eigentlich egal, weil wir machen ja keine Veranstaltungen vor 4.000, 5.000 Leuten, sondern wir sind eigentlich eine Band, die bis 200 Leute etwa, darauf sind wir eingestellt. Und im Großen und Ganzen ist meistens zwischen 50 und 80 oder weniger. Und da arbeiten wir dann mit zwei kleinen Boxen, mit einfachem Mischpult, ein bisschen Hall dazu und fertig. Mehr braucht es da nicht.
Wir können ja Veranstaltungen auf dem Klo machen.
Machen wir auch nicht. Das wäre gebrauchbar.
Genau. Das ist vielleicht ganz vernünftig. Ja. Ja, ja. Was bedeutet denn Jazz für euch persönlich? Ihr macht Jazzmusik?
Also Jazzmusik ist einfach, es gibt den Begriff der Weihnachtsharmonie. Die Weihnachtsharmonie, die setzt sich zusammen aus ganz normalen Dreiklängen, Quinten und Quarten, fertig. Da braucht man nicht mehr als maximal drei Harmonien, dann kann man schon fast jeden Schlager spielen. Und beim Jazz ist halt so, dass erstens eine Jazznummer in der Regel nicht mit drei Harmonien zu bedienen ist und zweitens wird sämtliche Harmonien kriegen eigene Klangfarbe durch das, dass man Töne dazulegt, die zum Beispiel bedeutet normaler G-Akkord, das ist dann der oberste Ton, der Grundton des G. Wenn da jetzt ein 9 dazukommt, dann ist das ein A, das da dazugehört, oder ein 9 minus ist ein Gis. Und je nachdem, wie der Verlauf des Liedes ist, kann man auch verschiedene Arten von Harmonie einsetzen, die alle gültig sind, die alle klingen. Es gibt zwar Jazzmusiker, die sagen, das darf man nur so spielen, aber das gibt es eigentlich wenige. Im Jazz ist es erlaubt, dass man wirklich sehr viel interpretieren kann und selber einbringen kann, welche Harmonie mit all ihren und welche Disharmonie passt zu dem Titel am besten, was passt zu dem melodischen Verlauf am besten.
Ja, beim Jazz hat man ja auch oft diese Impro-Veranstaltungen, ja, wo sich Musiker auf der Bühne treffen und einfach ein bisschen miteinander rumjammen.
Genau. Das ist im Prinzip, sobald man sowas macht, ist schon eine Grundform von Jazz. Aber ich glaube, da müsste besser der Charlie reden lassen, weil der Charlie ist in der Beziehung erheblich besser durch in der Theorie.
Charlie kann uns viel zu den Noten sagen, aber was bedeutet denn Jazz so einfach für einen
Jazz
persönlich?
Jazz bedeutet auf jeden Fall mal ein bestimmtes Gefühl von Freiheit im musikalischen Bereich. Mhm. Und natürlich, man kann mit Jazz wahnsinnig viel Gefühl ausdrücken, wo man sonst eigentlich niemals kann, in Form von Balladen, aber natürlich auch von schnelleren Sachen. Und da kann man auch sehr, sehr gut seine Grenzen austesten. Wenn man da an der Sache dran ist, da ist man ganz schnell an die Grenzen, wenn das mal ein bestimmtes Tempo vor allem erreicht. Es ist unglaublich, wenn man da üben muss, dass man da bestimmte Stücke dann hinkriegt. Deswegen ist da das Üben das Wichtigste mit und auch natürlich sehr, sehr, sehr viel hören. Auch andere Interpreten hören, viel auf Konzerte gehen, so viel wie möglich. Und natürlich auch fundiertes, grundfundiertes theoretisches Wissen, wobei Theorie da nicht immer alles ist. Es gibt bestimmte Regeln da dazu, das ist ganz klar. Aber bei Jazz gibt es auch mal, dass man die Regeln eben auch bricht. Ja? Dass man manche experimentelle Sachen dann spielt, das gibt es ja auch sehr viel im Jazz, wo dann auch vor allem das normale Publikum dann sagt, sowas möchte ich mir nicht antun. Das hört sich dann sehr disharmonisch an. Und je näher die Intervalle beieinander sind, also da gibt es dann gewisse Reibungen, und es ist fürs normale Gehör in Anführungszeichen nicht besonders schön, das zu hören.
Der größte Teil, denke ich mal, aller Menschen ist schon so gestrickt, dass er lieber die Weihnachtsakkorde hört, um das mal so einfach auszudrücken, weil die unkomplizierter sind. Die geht leichter ins Ohr und man muss sich nicht damit beschäftigen. Und da kann es dann sein, dass jemand sagt, Mensch, das klingt furchtbar falsch. Für ihn klingt das tatsächlich furchtbar falsch, weil etwas mal ein bisschen harmonisch aufgepeppt wird, wo man mehr draus macht. Ein Beispiel, man kann La Paloma mit 2 Harmonien spielen. Man kann La Paloma auch mit 12 Harmonien spielen. Aber dann klingt es für den, der La Paloma vom Heinz Albers hat das gesungen, gell? Von dem kennt, für den klingt das furchtbar, der kann nichts mehr damit anfangen. Das ist Jazz, das ist die Freiheit, die der Charlie auch meint. Man hat viel Freiheit.
Ja, das Gleiche gilt auch für die Rhythmik zum Beispiel. Im Jazz gibt es sehr, sehr anspruchsvolle Rhythmiken. Egal ob im Latino-Bereich oder im New Orleans Jazz oder wie auch immer, was da alles gibt. Und das verstehen auch viele Leute nicht, das merkt man schon immer, wenn sie dann klatschen dazu, zur Musik. Und man sagt, ich klatsche jetzt einen Swing auf 2 und 4, 1, 2, 3, 4. Die Leute, die klatschen das am Anfang mit und innerhalb von weniger Sekunden wandelt sich das dann, dass sie immer 1 klatschen. Ja?
Ja.
Und das kann man da ganz toll beobachten. Also das ist vorwiegend in Deutschland ist das ein Riesenproblem, dass die Leute da nicht flexibel sind, obwohl es mathematisch wirklich kein Problem ist.
Ja. Vielleicht sind sie nicht flexibel, vielleicht haben sie auch einfach kein Taktgefühl.
Ja,
aber ich glaube schon, dass das hängt ja. mit der Erziehung zusammen, mit der frühzeitigen Musikerziehung hängt es ganz sicher zusammen. Und letztendlich ist einfach so, ein musikalisches Gehör, das wird einem auch mit in die Wiege gelegt. Also man kann gar nicht, die Musikalität ist etwas, ich glaube, die Musikalität kann man nicht erlernen. Es gibt sehr viele gute Musikanten, die spielen vom Blatt, die spielen das so perfekt vom Blatt, dass jede Seele fehlt. Und ein Musiker, der ein sehr starkes musikalisches Empfinden hat, der interpretiert es. Und diese Interpretation ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Da kommt Gefühl rein, da kommt Seele rein. Und das fehlt eben, wenn man die Theorie, das, was Charlie auch gerade gesagt hat, wenn man sich zu sehr an der Theorie festfrisst, dann lernt man es genauso, wie es steht, wie es gehört, aber man lernt nicht, Seele in die Musik zu bringen. Das ist der Punkt dabei. Aber da kann man vielleicht, Charlie, weil du gerade vom Rhythmus auch gesprochen hast, da wäre ein typisches Beispiel, wäre da dafür der Cuban Jazz, der da auch mit dabei ist. Da spielt Charlie ganz alleine. Wir haben ihn mittlerweile auch aufgefrischt mit Schlagzeug und Bass, aber da ist er noch ganz alleine. Das ist so ein Titel, wo man merkt, mal, dass Rhythmik gerade im Latin Bereich, dass es unglaublich diffizile Angelegenheit sein kann. Vielleicht, dass
wir den kurz. Den anhören. Hören wir an?
Der ist kurz, deswegen kann man kurz anhören.
Gut, dann hören wir kurz den Cuban Jazz. Mhm. Cuban Jazz von Chabo 2 auf der 102,6. Beide Musiker sind hier im Studio. Und das war jetzt ein Solostück ohne Gesang. Und zwar wegen dieser Rhythmik. Was war jetzt da besonders an dieser Rhythmik?
Die Rhythmik bei dem Titel, darf ich es erzählen, Charlie?
Ja, klar. Ja,
das ist das, dass der Bass, der spielt total, also er spielt mit der linken Hand den Bass total gegen für das normale Gehör total gegen den Takt. Und das ist das, was diese Latinomusik besonders interessant macht, dass da kennt man ganz viele Dinge, wenn man an Rio denkt, an die Faschingsmusik und was weiß ich was, die können Sachen spielen, die sind für uns Europäer ganz schwer denkbar. Und das dann so hinzubringen, wie es so Charlie gerade gespielt hat, ist wirklich eine echte Kunst, da bewundere ich ihn dafür.
Ja, dann heißt man Tumbao-Bass und der hat eben den Schwerpunkt, dass der erste Ton immer im Bass immer hervorgezogen wird. Also der kommt immer früher wie die anderen. Ja, das ist also typisch für diese Rhythmik.
Wie ist das mit dem Spielen dann?
Ja, da muss man sich halt eingewöhnen, dass man mit der rechten Hand klarkommt, weil es ist eine gewisse Polyphonie, wo man da automatisieren muss praktisch.
Also kann man sich das jetzt als Laie ungefähr so vorstellen, wenn man sich zurückerinnert, als man Autofahren gelernt hat und die Füße müssen was anderes machen als die Hände?
Ja, so ungefähr. Oder auf den Bauch hauen und über den Kopf kreisen oder umgekehrt wieder dann.
Ja, stimmt. Ja,
oder Finger synchron bewegen und die eine so und die andere so. Und das ist halt eben Polyphonie.
Wie lange braucht es, bis man sowas kann?
Je nach Talent. Der eine lernt es nie, der andere lernt es relativ schnell. Einer braucht halt eine gewisse Zeit. Also es ist schon Aufwand, um das zu lernen. Aber wenn man einigermaßen Talent hat und ein gutes Rhythmusgefühl, geht es relativ schnell. Denn.
Vom Jazz damals bis heute, wie haben Sie beide da den Wandel empfunden?
Also zum Teil sehr interessant. Eben gerade mit Funk, Rock oder Funk-Jazz, das ist rhythmisch sehr, sehr interessant, auch harmonisch. Und da hat sich halt eben der Jazz auch in die Instrumente mehr gewandelt in moderne Instrumente, in Synthesizer, in Keyboards. Da gibt es also ganz tolle Sachen da dabei. Früher war es halt eben nur mit akustischen Instrumenten ganz einfach gemacht, obwohl das auch seine Reize hat, das ist ganz klar. Also mir macht es Spaß, auch mal Funk zu spielen oder so. Oder Rock auch, mache ich auch. Ich habe da noch eine andere Band. Und wie gesagt, möglichst breit gefächert, eben rhythmisch die Musik einzuwenden, das macht großen Spaß.
Ich habe jetzt ein Stück hier rausgesucht, ist im Original aus den 30er Jahren, oder? Das ist Georgia on my mind.
Ja.
Wie sind Sie auf den Titel?
Ja, das ist ja eigentlich wirklich ein uralter Titel, der kommt von Hoagland Howard, ist der. Und Carmichael hatte bereits über ein Dutzend Songs komponiert, als Georgia on my mind entstand. Die Idee zu Georgia on my mind ging von Saxophonist Frank Trumbauer, hieß der, aus, der Carmichael ermutigte, also Carmichael war der Hoagland Howard, ermutigte, doch einmal einen Titel über Georgia zu schreiben. Mhm. Und die Fachwelt hat damals unglaublich gestaunt, was aus dem Lied geworden ist, und hat aber nicht so recht gewusst, was er damit anfangen soll. War jetzt Georgia, war da die Stadt gemeint oder war das ein Mädchen?
Ja.
Und es ist einfach ein sehr, sehr schöner Evergreen. Und das ist jetzt einer, der mit wenig Technik eingesetzt ist. Wir haben nämlich da gar nicht einmal ein Schlagzeug mit dabei, sondern das ist nur Klavier, Bass und Gesang.
Dann hören wir rein, würde ich sagen. Zurück bei FreeFM, die 102,6 bei der Plattform. Das, was du da gehört hast, sind Chavo 2, Jazz in Moore. Und das war eure Interpretation von Georgia on my mind.
Ja.
Wie kommt's, dass ihr Coverversionen macht und nicht noch selber irgendwie?
Ja, ich denke, da hätten wir viel früher damit anfangen müssen. Wir haben schon zwischendrin mal so Ideen gehabt und dann hat man es immer wieder weggelegt. Aber es liegt einfach daran, dass wir auch noch, dass wir andere Interessen haben, dass man Familie mit Kindern gehabt hat und dass man einfach nicht die Zeit hat. Wenn man selber komponieren will, dann muss man schon sehr viel Zeit investieren. Oder man ist ein ausgesprochen großes Talent. Und was wir manchmal schon machen, ist, dass wir zusammenkommen und dann machen wir zu zwei Session. Dass, wenn also jemand sagt, du spiele doch mal irgendwas, dann können wir auch irgendwas spielen, weil wir uns so lange, so viele Jahre kennen, dass wir eigentlich beide voneinander spüren, was jetzt der andere gerade im Moment macht. Und das macht auch manchmal recht viel Spaß, dass man dann tatsächlich total frei irgendwas daher spielt. Aber eigene Songs, da haben wir uns nie recht antraut, gell? Können wir mal drüber reden, warum eigentlich nicht?
Ja, das ist, finde ich, auch immer noch eine Zeitfrage.
Ja, das ist Zeitfrage. Ja. Wir haben jetzt doch relativ viel um die Ohren mit unserer Musik, immer mit der Videofilmerei. Und da fällt einfach die Zeit.
Aber für was Sie Zeit haben, ist für Auftritte.
Für Auftritte hätten wir Zeit, vor allem schön an Wochenenden, Freitag, Samstag, Sonntag, aber auch unter der Woche, wenn uns jemand buchen will, gerne. Er kann übrigens das ganz wunderbar über unsere Internetseite.
Okay.
www.chavo2, die 2 als Zahl, .de. Also www.chavo2.de.
Und da findet man auch alle Infos und da kann man noch mal reinhören.
Richtig. Das sind alle Titel in Kurzform drin, sodass man ein bisschen ein Gefühl dafür kriegt, was spielen die zwei eigentlich.
Auf der CD, die Sie beide mir mitgebracht haben, ist auch noch ein Santana-Medley.
Ja.
Santana, also
ja.
Das ist ja der Gitarrist.
Ja, einer der Gitarristen. Früher war ein ganz großer, jetzt gilt er auch noch zu, gehört auch noch zu den ganz großen, aber es gibt mittlerweile einige, wo man sagt, die wären besser als Carlos Santana.
Aber bei Santana ist ja schon so, da, wenn man sich ein bisschen für Musik interessiert, einen Santana erkennt man.
Ja, sofort. Sofort. Den erkennt man auch hier gleich im ersten Ton. Und das ist jetzt da auch interessant, dass man da eben auch nur arbeiten mit Klavier und Gitarre und da ist dann aber Bass und Schlagzeug wieder dazu programmiert.
Okay. Dann, das geht ein bisschen länger, das Santana-Medley.
Mhm.
Ich würde sagen, wir spielen das jetzt noch an.
Mhm.
So gute 6 Minuten haben wir noch.
Mhm.
Und sagen dann jetzt schon mal Tschüss.
Okay, tschüss. Und wir bedanken uns ganz herzlich für die Einladung. Es hat uns viel Spaß gemacht und wir hoffen natürlich den Zuhörern auch, die, so Gott will, am Radio sitzen.
Vielen Dank fürs Kommen.
In diesem Sinne, vielen Dank auch an Sie.
Das war die Plattform auf 3FM auf der 102,6. Und ich starte jetzt nochmal den Santana.